Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 27. August auf Rabe. Heute tönt es bei uns so.
Der IS wäre nie so groß geworden, hätte man frühzeitig in Syrien zum Beispiel eben eine Flugverbotszone eingerichtet und Assad klare Grenzen gesetzt. Guck mal, wenn du deine Bevölkerung bombardierst, dann gibt es eine Reaktion. Wir lassen das nicht zu. Wir lassen nicht zu, dass irgendjemand sein Volk mit Nervenkampfstoffen vernichtet.
Politik, Medien, Hilfswerke, alle schauen weg, während in Syrien die halbe Bevölkerung auf der Flucht ist. Als einer der letzten Journalisten vor Ort schaut Kurt Pelda immer noch hin und warnt vor dem Vormarsch des IS und der Untätigkeit des Westens. Eine Spezialsendung zum Syrienkrieg. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bevor wir uns Syrien zuwenden, die aktuellen Meldungen des Tages. Marco Kamenisch soll Hafterleichterungen erhalten und für Hafturlaube sogar zuweilen das Gefängnis verlassen dürfen. Das berichtet die NZZ heute. Da er sich jedoch nicht von seiner Gesinnung distanziere, wird er laut einem Bundesgerichtsurteil vom letzten Dezember nicht frühzeitig entlassen. Er bleibt verurteilt wegen diversen Sprengstoffdelikten und dem Mord an einem Grenzwächter bis 2018 in Haft. Der Anarchist ist ein Symbol für den militanten Widerstand gegen das kapitalistische System der Schweiz, weil er unter anderem mit dem Sprengen von Hochspannungsleitungen gegen AKWs protestierte, wird er von gewissen Medien als Ökoterrorist bezeichnet. Den Mord, der ihm angelastet wurde, hat er nie gestanden. Laut der Menschenrechtsorganisation Augen auf ist der 63-jährige Marco Kamenisch schwer krank. Er ist seit 24 Jahren im Gefängnis. Die Sendung Rundschau des SRF enthüllte gestern, dass ein dänischer Bericht zur scheinbar sicheren Lage in Eritrea nicht auf Fakten basiere. Pikant an der Enthüllung ist, dieser Bericht wird von verschiedenen europäischen Migrationsbehörden als Grundlage für den Umgang mit eritreischen Flüchtlingen benutzt. Laut dem offiziellen Bericht aus Dänemark sei es kein Problem für Menschen aus Eritrea, in ihr Heimatland zurückgeschickt zu werden. Dem sei gar nicht so, sagt der ursprüngliche Verfasser des Berichts, Jens Olesen. Sein Chef habe ihn unter Druck gesetzt, positiv über die Lage in Eritrea zu berichten. Da er und ein Kollege nicht kooperierten, wurden beide entlassen. Der Bericht wurde komplett beschönigt veröffentlicht. Verschiedene europäische Länder schicken nun Asylsuchende zurück nach Eritrea, weil sie bis jetzt diesem Bericht vertraut haben. Ebenfalls bekannt wurde laut SRF, dass der autoritäre eritreische Staat Flüchtlinge in der Schweiz unter Druck setzt, eine sogenannte Diaspora-Steuer zu zahlen. Das FEDPOL ermittelt nun in diesem Fall. Laut verschiedenen deutschen Medien wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern in Heidenau mit Buhrufen empfangen. Rechtsgesinnte Menschen protestierten gegen den Besuch der Kanzlerin eines Flüchtlingsheims. Letztes Wochenende wurde das Heim von politisch rechtsgesinnten Menschen attackiert. Laut verschiedenen Experten und Expertinnen stecken hinter den zahlreichen Angriffen auf Flüchtlinge und Flüchtlingsheime in den letzten Monaten nicht nur rechtsextreme Neonazis, sondern auch ganz gewöhnliche Bürger und Bürgerinnen. Laut einer Studie der US-amerikanischen Raumfahrtsbehörde NASA könnte der Wasserspiegel der Weltmeere bis am Ende dieses Jahrhunderts um einen Meter steigen. Die NASA hat in den letzten 20 Jahren einen massiven Anstieg des Meeresspiegels gemessen. Verantwortlich für den Anstieg von 7,5 bis 23 Zentimeter seit 1992 seien die Erwärmung des Meerwassers und das Schmelzen von Gletschern sowie vom Eis an den Polen. Das Schmelzen des Eises verlaufe schneller als angenommen. Falls die Prognosen der NASA zutreffen, werden zahlreiche Inselstaaten, aber auch Städte wie Tokio und Singapur in den nächsten 100 bis 200 Jahren im Meer versinken. Zum Wetter. Da gibt es für die nächsten Tage nur eine Prognose und die heißt Sonne, Sonne und Sonne. Und es wird wenigstens tagsüber noch einmal richtig heiß mit Temperaturen um die 30 Grad. Frühestens am Dienstag, also am 1. September, kann es dann wieder regnen, prophezeien die Wetterfrösche.
Rabe Info.
Sie sind eingestanden für Demokratie und wollten ein menschenverachtendes Regime stürzen. Doch der Westen wollte davon nichts wissen. Er schaute zu, wie der syrische Präsident Bashar al-Assad die friedliche Revolution in seinem Land brutal niederschlug. Und er schaut weiterhin zu, wie Assad seine Bevölkerung mit Flächenbomben und sogar Giftgas tötet. Die Folgen sind ein Bürgerkrieg mit bislang über 200.000 Toten, dazu der bedrohende Vormarsch des sogenannten Islamischen Staates IS und die größte humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. 11 Millionen Menschen, die Hälfte aller Syrer und Syrerinnen, mussten ihre Häuser verlassen. Mittlerweile herrscht in Syrien ein Mehrfrontenkrieg. Im Westen kämpfen die Rebellen und die Freie Syrische Armee gegen Assads Truppen. Im Norden verteidigen die Kurden ihre gewonnenen Gebiete gegen den IS. Unabhängige Informationen aus den umkämpften Gebieten gelangen kaum zu uns, denn es sind kaum noch unabhängige Medienschaffende vor Ort. Der freischaffende Kriegsreporter Kurt Pelda ist da eine Ausnahme. Letzte Woche ist er von einer Reportagereise aus dem kurdischen Norden Syriens zurückgekehrt. Lucia Vasella hat ihn getroffen und mit ihm über die letzten Entwicklungen im Syrienkrieg und das Versagen des Westens gesprochen.
Kurt Pelda, die Türkei hat Ende Juli im Syrienkrieg eine aktivere Rolle eingenommen, hat den IS angegriffen, aber vor allem auch Kurdengebiete. Welche neue Rolle spielt die Türkei damit im Syrienkrieg?
Die Türken waren natürlich immer, also die offizielle Türkei war immer ein Player in diesem Konflikt, hat immer die verschiedensten Gruppierungen, die vor allem gegen Präsident Assad kämpfen, unterstützt. Darunter auch den IS, das weiß man mittlerweile immer klar, das sieht man. Es gibt oder es gab eine Beziehung zwischen Ankara, also vor allem zwischen dem Geheimdienst und dem IS, aber auch zu den verschiedensten anderen Kampfgruppen, arabischen Kampfgruppen. Und das Ziel der Türkei war einerseits immer, Assad zu stürzen und andererseits zu verhindern, dass die Kurden im Norden von Syrien ein staatsähnliches Gebilde aufbauen. Und durch die Gebietsgewinne, die kurdischen in den letzten Monaten, ist dieses Staatsgebilde, auch wenn es hat keinen Anspruch, ein unabhängiger Staat zu sein, aber dieses Staatsgebilde ist jetzt Realität und das stört die Türkei.
Die Türkei greift den IS an oder gibt dies zumindest vor, aber der IS wird ja andererseits durch die türkischen Angriffe auf die Kurden wiederum gestärkt. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären?
Das ist sicher auch die Idee. Man sieht in Ankara die kurdischen Kräfte, diese Milizen, die natürlich mit der kurdischen Arbeiterpartei aus der Türkei, mit der PKK, sehr eng verbandelt sind. Man sieht diese Milizen als die größere Gefahr an als den IS. Man ist sich in Ankara durchaus bewusst, dass der IS eine Terrororganisation ist und auch die Türkei bedroht. Das hat er jetzt auch offiziell gemacht, der IS, hat der Türkei gedroht. Man hat also ein geheimes Abkommen geschlossen mit den Amerikanern und Nordsyrien in Einflusssphären unterteilt. Also einerseits eine kurdisch-amerikanische Einflusssphäre im Osten, da war ich jetzt, und im Westen, also westlich des Euphrat, eine türkische Einflusssphäre. Das kommt ins Gehege mit den kurdischen Machtansprüchen und natürlich auch jenen des IS. Bisher hat die Türkei nur ganz wenige Luftangriffe auf den IS geflogen und die meisten Angriffe wurden auf PKK-Stellungen geflogen, aber nicht in Syrien, das lassen die Amerikaner nicht zu, sondern nur im Nordirak, wo die PKK auch Stellungen hat. Also natürlich schwächen diese Luftangriffe zusammen mit dem neuerlich ausgebrochenen Bürgerkrieg in der Türkei die PKK, weil die PKK jetzt einen Zweifrontenkrieg führen muss. In der Türkei gegen die Armee und die Sicherheitskräfte und in Syrien gegen den IS.
Also die USA sind mit der Türkei eine Allianz eingegangen. Auf der anderen Seite kämpfen die USA mit den Kurden gegen den IS. Warum dulden die USA die türkischen Angriffe auf die Kurden?
Also von den Regionalmächten ist die Türkei mit Abstand der wichtigste Staat in der Region. Also ohne die Türkei wird es in Syrien keine Friedenslösung geben, wenn wir irgendwann mal von einer echten Lösung sprechen wollen. Das wissen natürlich die Amerikaner. Die Amerikaner versuchen, die Kurden zu stärken dort. Mit ihren Luftangriffen ist ihnen das auch gelungen. Also die Gebietsgewinne der Kurden, das ist eine gemeinsame Arbeit der Amerikaner und der Kurden. Und die Türken haben gesagt, ja, bis dahin haben wir es akzeptiert, aber jetzt nicht weiter, vor allem nicht diesen Grenzabschnitt westlich des Euphrats, den sehen die Türken als ihre Einflusssphäre an und wollen jetzt aus dieser Zone den IS vertreiben, nur hat man solche Beteuerungen von Präsident Erdogan schon oft gehört und wirklich etwas erreicht hat Erdogan noch nie in Syrien.
Kurt Pelda, Sie warnen in Ihren Berichten und Interviews immer wieder vor dem Islamischen Staat. Sie sagen, die Gefahr wird international unterschätzt. Wie gefährlich ist der IS für Europa?
Der IS ist schon lange nicht mehr nur in Syrien und im Irak tätig. Dort hat er ein staatsähnliches Gebilde aufgebaut, dort werden die Leute trainiert. Dort wird vor allem auch Geld verdient mit Erdölproduktion, Schmuggel. Es werden Steuern eingetrieben, also der IS hat eine Finanzierungsbasis und mit diesem Geld kann er Ableger in anderen Staaten finanzieren. Der IS ist jetzt mittlerweile in 11 Staaten im Mittleren Osten und in Nordafrika tätig, breitet sich aus. Also in Syrien ist er unter Druck, aber in Libyen zum Beispiel auf dem Vormarsch, und Libyen ist jetzt noch viel näher bei Europa als Syrien oder Irak. Also still und leise breitet sich der IS aus, auch mittlerweile in Ostasien. Also es ist durchaus möglich, dass das jüngste Attentat in Bangkok mit dem IS zu tun hat. Also der IS versucht mit diesem vielen Geld, das er hat, Kampfgruppen, in schon bereits existierende Kampfgruppen in anderen Konfliktzonen, in so, sogenannten Failed States, wie aufzukaufen, wie ein großer Konzern, der immer wieder sich etwas einverleibt. Und dem hat der Westen bis jetzt nichts entgegensetzen können oder wollen. Und das hat dazu geführt, dass es sich in der Region eigentlich ein Machtvakuum entstanden ist, weil sich die Amerikaner nicht mehr so engagieren. Und in dieses Machtvakuum ist einerseits der IS reingestoßen, aber eben auch diverse Regionalmächte, die Türkei, die Iraner, die Saudis. Und das sieht man in diesem Konflikt in Syrien, da spielen die alle mit, die kochen alle mit und der Westen guckt zu und hat eigentlich gar keine Einflussmöglichkeiten mehr. Und das ist auch der Grund, warum die Amerikaner jetzt mit den Türken dieses Abkommen gemacht haben, weil die Amerikaner die Türken brauchen, um überhaupt noch Einfluss nehmen zu können auf die verschiedensten Kampfgruppen, die in Syrien gegen Präsident Assad kämpfen.
Was muss geschehen, um den Vormarsch des IS zu stoppen?
Ich glaube, die westlichen Staaten, die Europäer, die sich bis jetzt immer auf die Führungsmacht USA verlassen haben, müssen lernen, dass es ihr ureigenstes Interesse ist, ein bisschen zu gucken, was in, in diesem Mittelmeerraum und in den Anrainerstaaten geschieht. Das ist nicht mehr primär ein amerikanisches Problem, sondern das ist ein europäisches Problem. Also wir sehen jetzt die Flüchtlingsströme, die Deutschen erwarten 800.000 Flüchtlinge dieses Jahr. So etwas hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Und wenn man jetzt einfach sich weiter zurücklehnt und sagt, unser einziges Problem ist hier in Europa ist Griechenland, dann werden wir eine böse Überraschung erleben. Und wir sehen jetzt schon dieser Flüchtlingsstrom, das ist auch eine böse Überraschung. Das konnte man aber schon vor 2 Jahren voraussagen. Ich habe immer gesagt, die Flüchtlinge kommen irgendwann mal zu uns. Ihr könnt nicht glauben, ihr könnt Syrien einfach zusammenbrechen lassen und es sind da 11 Millionen Leute auf der Flucht und niemand klopft an die europäischen Türen. Also Europa muss sicher eine Führungsrolle übernehmen und wir sehen das ja jetzt auch in der Griechenland-Krise, dass die Europäer dazu nicht in der Lage sind. Und sie sind noch viel weniger in der Lage, militärisch da eine Führungsrolle zu übernehmen. Und das muss am Schluss geschehen. Man kann den IS nicht ohne Gewalt zurückdrängen.
Und welche Rolle müsste die Schweiz da einnehmen?
Die Schweiz müsste die Zellen des IS und von Al-Qaida, die es hier gibt, stärker bekämpfen. Also das heißt, man muss das Problem zuerst mal anerkennen, dass es eines gibt. Man kann es nicht akzeptieren, dass IS-Filialen hier illegale Schulen zum Beispiel gründen und betreiben. Das ist Fakt. Es gibt solche Schulen. Man kann keine rechtsfreien Räume akzeptieren, wo Hassprediger junge Leute aufwiegeln gegen alle Ungläubigen, gegen Schwule, gegen Frauenrechte und so weiter. Also da müssen wir uns, egal ob links, ob rechts, da müssen wir eine Front bilden gegen diese islamofaschistische Tendenzen. Und auf der internationalen Ebene müsste die Schweiz sich stärker humanitär engagieren. Jeder Flüchtling, der hier untergebracht wird, kostet so viel mehr, als wenn wir Flüchtlinge in den Anrainerstaaten von Syrien und Irak unterbringen. Es braucht eben Hilfe an Ort und Stelle und dort könnte die Schweiz sehr gut sich verstärkt engagieren. Aber dazu reichen so die 50 bis, was weiß ich, 50 Millionen sind es, glaube ich, dieses Jahr oder vielleicht auch 80. Das reicht einfach nicht für die größte Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg.
Kurt Pelder, als Kriegsreporter waren Sie schon in vielen Kriegen unterwegs. Inwiefern unterscheidet sich die Kriegsberichterstattung in Syrien?
Die Berichterstattung hat sich sehr, sehr stark verändert. Also die Arbeitsbedingungen haben sich verändert. Das hat einerseits mal mit den Problemen der Medien im Westen zu tun. Weniger Geld, weniger Korrespondenten. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Gefahren größer geworden sind. Der IS akzeptiert keine Journalisten. Also es gibt, man kann als Journalist durchaus auch zum IS mal gehen, aber man ist dort extrem kontrolliert und man riskiert natürlich auch einiges. Das macht fast niemand. Man kann also eigentlich nur in den Anrainergebieten rund um diesen IS kann man journalistisch tätig sein. Und auch das ist mit Risiken verbunden, ein Führungsrisiko vor allem. Aber natürlich auch die üblichen kriegerischen Risiken. Nicht? Es herrscht Krieg da. Und zu diesem normalen Risiko im Krieg kommt das Risiko, entführt und am Schluss geköpft zu werden oder gegen Millionen freigekauft zu werden. Und das ist eigentlich eine ganz neue Dimension im Krisenjournalismus, weil es das früher so nicht gab. Also ich finde immer noch das Bild eigentlich, die Schutzweste, wo man früher da groß draufschrieb, ein Schild hatte, Presse. Dieses Wort Presse gefährdet einen heute viel mehr, als es einen schützt.
Und wie schützen Sie sich vor den Gefahren?
Es gibt eigentlich 2 Schutzmöglichkeiten. Man muss sich gut vorbereiten. Man muss wissen, was in der Region passiert. Und zwar auch, wenn man dort ist, ist man darauf angewiesen zu wissen, verschiebt sich die Front, was passiert. Also man muss so ein bisschen Überblick bewahren, welche Straßen sind sicher, welche Ortschaften sind sicher, welche Stadtviertel sind sicher oder nicht sicher. Und dann muss man natürlich, damit man an diese Informationen rankommt, muss man ein gutes Kontaktnetz an Ort und Stelle haben und man muss diesen Leuten vertrauen können. Und das bedingt eben auch, dass man so etwas wie, ich weiß nicht, kulturelle Intelligenz oder ja, emotionale Intelligenz einsetzt, um diese Leute also ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis zu schaffen. Diese Leute müssen ja mir auch vertrauen, die müssen mir auch vertrauen, dass ich nicht spioniere, dass ich nicht für die Gegenseite arbeite, dass ich wahrheitsgetreu berichte und so weiter. Und wenn diese Leute dann mich akzeptieren, dann sind sie eben auch bereit, mich zu schützen. Und das war jetzt bei den kurdischen Syrern, das ist eine Organisation, das ist eine straffe Hierarchie, das sind Strukturen, auf die man sich verlassen kann. Das ist dort etwas einfacher, als wenn man bei syrisch-arabischen Rebellen unterwegs ist, wo es eine Vielzahl von verschiedenen Kampfgruppen gibt, die mehr oder weniger gut organisiert sind. Dort ist die Gefahr eigentlich am größten, dass jemand einen verrät und man am Schluss unter die Räder kommt.
Kurt Pelda, was treibt Sie an, sich immer wieder diesen Gefahren auszusetzen?
Naja, seit es den IS in der heutigen Form gibt, geht ja kaum noch ein Journalist dorthin, weil es ist wirklich gefährlich geworden. Das heißt aber, dass man über den wichtigsten Konflikt derzeit, die größte humanitäre Katastrophe, kaum nachprüfbare Informationen von Ort und Stelle hat. Natürlich ist das Internet voll mit irgendwelchen Informationen, aber wer weiß, was daran wahr ist. Und weil es immer weniger Leute gibt, die das machen, glaube ich, ist meine Aufgabe irgendwie wichtiger geworden, weil ich einer der ganz wenigen Zeugen bin, der noch sieht, was passiert da. Ich rede mit den Leuten, die dann nachher sich auf den Weg machen, übers Mittelmeer, um nach Europa zu flüchten. Ich sehe ein bisschen, was die Motive sind. Ich treffe die dann hier wieder. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Bescheid weiß über diesen Konflikt, weil irgendwann mal wird dieser Krieg zu Ende gehen und man muss dann eine vernünftige, eine gute Friedenslösung finden. Und je mehr man weiß über den Konflikt, umso wahrscheinlicher ist es, dass man auch zu so einer Lösung kommt. Und im Moment wissen wir eigentlich sehr wenig über den Syrien-Konflikt, obwohl es der größte ist derzeit.
Sagt Kurt Pelda. Der Westen habe in Syrien versagt, so das Fazit des Kriegsreporters. Die Folgen davon erleben wir zurzeit hautnah mit den steigenden Flüchtlingsströmen aus Syrien nach Europa. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die meisten Syrerinnen und Syrer suchen Hilfe in den Nachbarländern wie der Türkei, dem Libanon oder Jordanien. Über 4 Millionen Menschen sind seit Kriegsbeginn vor 4 Jahren aus ihrem Heimatland geflohen, schätzt das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Hinzu kommen 7 Millionen Binnenflüchtlinge. Die Menschen flüchten, weil ihre Häuser bombardiert werden und es ihnen an allem fehlt. Lucia Vasella über die fehlende Hilfe für die Bevölkerung in Syrien.
Das war also in Sachen Hilfe, unsere Hilfswerke, also die haben am schlimmsten versagt von allen. Wirklich, also so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich war in, ich weiß nicht, 30 Konfliktgebieten und wenn sie irgendwo in der Zentralafrikanischen Republik, in Somalia, in Kongo, irgendwo hinkommen, sie können sicher sein, dass sie irgendwo eine Fahne von Médecins Sans Frontières, von UNHCR, von Caritas und wie sie alle heißen, irgendwo läuft irgendeiner rum mit einem Chile und da ist irgendein Logo von einer Hilfsorganisation drauf. Das sehen sie in Syrien nicht. Einfach nicht. Die einzigen, die dort helfen, sind die Islamisten. Islamisten aus Saudi-Arabien und Islamisten aus der Türkei. Und das ist letztlich auch der Grund, warum sich die Leute dort so radikalisiert haben.
Im Vortrag letzte Woche in Bern ging Kurt Pelda mit den Hilfswerken hart ins Gericht. Die Hilfswerke seien in Syrien nicht vorhanden und wenn, dann nur in den Gebieten des Assad-Regimes. Zum ersten Mal zum Beispiel hätte auch das Internationale Komitee des Roten Kreuzes seine Prinzipien über Bord geworfen.
Beim IKK hieß es immer, wir helfen immer auf beiden Seiten. Das ist die Idee des IKK. Entweder wir helfen auf beiden Seiten oder wir helfen gar nicht. Und in Syrien hat es Assad durchgesetzt, dass das IKK nur und ausschließlich nur vom Regierungsgebiet aus operieren darf.
Und das, obwohl die syrische Bevölkerung in allen Gebieten dringend Unterstützung braucht. Es fehlt schlicht an allem. Dies bestätigt auch der Exilsyrer Ashti Amir. Er ist Präsident des Vereins SyriAid.
Die Leute haben wirklich nichts mehr. Die haben alles verloren. Die ganze Existenz ist zerstört. Der Notreservegeld, für, sage ich mal, von Familien ist auch aufgebraucht. Und die haben einfach nichts. Das kann ich nur ganz einfach sagen. Die haben wirklich im Moment nichts.
SyriAid ist eine Gruppe von Exilsyrerinnen und Syrer sowie Schweizerinnen und Schweizer, die sich 2012 zusammengeschlossen haben, um der syrischen Bevölkerung vor Ort zu helfen. Bereits 6-mal haben sie Hilfsgüter nach Syrien transportiert. Ashti Amir war bei den Transporten dabei. Mehrmals war er im zerstörten Aleppo oder in den Kurdengebieten im Norden von Syrien. Auch er hat keine Hilfswerke gesehen und das, obwohl die Lage gerade in den Kurdengebieten zurzeit relativ stabil sei.
Ich würde nicht sagen unbedingt, dass sie zu IS-Gebiete gehen, aber in kurdische Gebiete kann man locker arbeiten, kann man Schulprogramme führen, kann man auch Spitäle unterstützen und gewisse Sicherheit ist auch garantiert. Okay, ist ein Krieg. Man kann nicht garantieren 100%. Und dass die Bevölkerung dort auch, die Syrer sind auch extrem enttäuscht wegen fehlender Unterstützung.
Eine Nachfrage bei Caritas Schweiz bestätigt, man sei in Syrien nur punktuell aktiv. Der Fokus der Hilfeleistungen für die syrischen Flüchtlinge liege auf den Nachbarländern Nordirak, Jordanien und Libanon, sagt Dominik Scherer von Caritas Schweiz.
Der Bedarf in Syrien ist riesig und unsere Möglichkeiten sind beschränkt. Wir möchten dort sein, wo das Bedürfnis besonders groß ist und wo wir gleichzeitig Partner haben, die eben gemäß den humanitären Leitsätzen unabhängig Hilfe leisten können für die am meisten notleidende Zivilbevölkerung. Wir haben einfach quasi den Entscheid gefasst, dass wir mit unseren Möglichkeiten vor allem in den Nachbarländern Hilfe leisten zugunsten der Flüchtlinge im Ausland, in den Nachbarländern und dass wir in Syrien nur ganz punktuell Hilfe leisten können.
Hilfe in den Nachbarländern ist sicher wichtig, doch dringend braucht auch die Bevölkerung in Syrien Unterstützung. Ashti Amir ist überzeugt, wenn die Leute Nothilfe und einen gewissen Schutz bekämen, würden sie nicht fliehen.
Die Leute, die kommen in die Türkei und auf diese Schiffe einsteigen, der Druck ist extrem hoch, weil sie wissen, sie werden so 50% nicht schaffen. Aber trotzdem, sie steigen ein auf diesem Boot und sie fahren in diese Gefahr. Vor 2 Wochen sind 2 meiner Cousinen sind auch ertrunken, die sind nicht mehr rausgekommen. Die haben auch gewusst, die haben auch ziemlich gutes Leben gehabt in Damaskus, aber trotzdem, es gibt keine andere Wahl. Existenz ist alles weg und was macht man? Dann versucht man ins Gefahr zu gehen. Niemand verlässt seine Heimat einfach so.
Das sagt Ashti Amir. Er ist Präsident des Vereins SyriAid. Mehr Informationen zum Hilfsverein finden Sie unter www.syriaid.ch. Bis zu Redaktionsschluss dieser Sendung hat das Internationale Rote Kreuz IKRK gegenüber Radio Berner Rabe keine Stellung zu den Vorwürfen genommen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 27. August auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung hat Lucia Vasella. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts. Berufsbildungsradio auf Rabe. Die Sendung über Berufslehre von Strassenbauern bis zum Recyclist. Vom 1. bis 9. September, jeden Tag um 11:30 und um 6:30 nach dem Info und auf berufsbildungsradio.ch.